Heute bei «Apropos» Geschmack in Zeiten von KI. Was einem als nächstes in die Timeline spielt. Welches Video, welcher Song, welches Buch, welches Produkt. Das alles bestimmt der Algorithmus. Und tut dabei so, als würde er unseren Geschmack abbilden. Nur, stimmt das überhaupt? Ich kann mir Geschmack überhaupt entwickeln, wenn einem so oder so immer das Gleiche gezeigt wird? Verliert die Menschheit als Ganzes die Fähigkeit, Schönheit zu empfinden? Ja, überhaupt zu erkennen? Und warum sagen ausgerechnet Chefs der grossen KI-Firmen, dass Geschmack die einzig wichtige Kompetenz wird, die uns Menschen noch bleibt? Wie geht das alles zusammen? Diese grossen Fragen besprechen wir heute mit Lisa Füllemann. Sie ist Redaktorin im Ressort Leben vom Tagesanzeiger. Und zwar machen wir das in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Berner Zeitung im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Lisa.
Hoi Philipp.
Lisa, was ist die letzte neue Band, die du gehört hast?
Keine Band, aber der Sänger Malcolm Todd mit seinem Song «Earrings».
Noch nie gehört. Wie bist du aufgestossen?
Ich habe auch noch nie von ihm gehört. Aber ich bin auf Spotify irgendeine Playlist am Hören gewesen, und dann war sie zu Ende gewesen, und dann hat es mir ähnliche Lieder vorgeschlagen, weil Spotify ja ungefähr weiss, was mir gefallen könnte. Und dieser Song war darunter gewesen, und dann habe ich ihn sofort abgespeichert.
Und? Hat dir gefallen?
Sehr, ja.
Du hast einen sehr klassischen Vorgang aus dem Jahr 2026 beschrieben. Man hört Musik online auf Spotify. Es wird einem etwas Neues vorgeschlagen, das einem vielleicht gefällt, vielleicht auch nicht. Wie war das eigentlich früher gewesen? Wie ist man früher auf neue Sachen gekommen? Wie bist du früher auf neue Sachen gekommen?
Ich glaube, man ist früher noch viel mehr auf natürliche und auch zufälligerweise an neue Sachen gelaufen. Also an neue Genres, an Stil, Ideen und auch Erfahrungen. Vielleicht im linearen Medium, also im Radio, am Fernsehen oder in einem Magazin, aber auch in physischen Orten. Vielleicht ist man mal auf ein Konzert von einem unbekannten Künstler oder man hat sich in einem Plattenladen, also das war jetzt noch vor meiner Zeit, aber hat man sich durch x Platten gewühlt oder in einem Bücherladen gestöbert. Also man hat richtig Zeit gehabt und hat sich auch die Zeit genommen, selber zu entdecken, anstatt sich irgendetwas optimiert vorschlagen zu lassen.
In meiner Jugend hat es also noch Plattenladen gegeben.
Okay.
Einfach zum Sagen. Das eine ist, wie man neue Sachen gefunden hat. Das zweite ist, und das ist eine schwierige Frage, wie hat man denn herausgefunden, was einem gefällt?
Ich glaube, das war ein viel längerer Prozess gewesen als heute. Vor allem ist das so ein bisschen durch Reibung entstanden. Also man hat vielleicht auch mal hinnehmen, dass man Sachen verpasst oder man hat sich etwas ausgesetzt, was man jetzt so für sich nicht ausgewählt hat. Zum Beispiel im linearen Fernsehen, also alles vor Replay, TV oder Streaming. Dort hat man halt einfach den Film geschaut, der gekommen ist. Und dann, ja, vielleicht war das eine überraschende Entdeckung gewesen und es hat einem gefallen. Und allgemein hat man früher viel eine weniger grosse Auswahl gehabt. Also man hat eine CD vielleicht einmal 10-mal gehört, um richtig sich tief mit dem auseinandersetzen, bevor man gewusst hat, ob es einem gefällt oder nicht. Und heute hörst du vielleicht 10 Sekunden in einen Song und dann drückst du weiter.
Würdest du sagen, früher war es einfacher gewesen, autonom selber einen Geschmack zu entwickeln?
Ja, ich glaube schon. Ja, man konnte sich mehr Zeit nehmen, für sich selber zu entscheiden, was einem gefällt und was nicht. Und heute hat man all die Einflüsse von außen drauf, von den sozialen Medien, dass man gar nicht mehr so differenzieren kann, ob das jetzt der eigene Geschmack ist oder eben nicht.
Wenn man jetzt ein bisschen kritisch ist, würde ich fragen, hat es nicht immer damit zu tun gehabt, was die Freundinnen und Freunde gut gefunden haben? Dass es auch mit Distinktion zu tun hat, was einem selber gefällt, mit Gruppenzugehörigkeit?
Das sicher. Also es hat immer viel damit zu tun gehabt, zu welcher sozialen Gruppe man möchte dazugehören und eben auch zu signalisieren, dass man dazugehört. Weil ein gemeinsamer Geschmack, das schafft ja auch Identität und eben Zugehörigkeit. Aber früher habe ich das Gefühl, es viel mehr so fest verankerte Szenen gegeben und so Subkulturen, wie zum Beispiel Punks, Raver oder Skater. Und heute ist das etwas weniger klar aufgeteilt und der Geschmack findet viel weniger an einem einheitlichen sozialen Ort statt, sondern in einem digitalen Raum, wo jeder so etwas für sich ist. Klar gibt es so einzelne Gruppen, aber man ist eben durch die sozialen Medien ist man sehr stark beeinflusst von abwechselnden Mikrotrends, von Ästhetiken. Und dann kann man viel weniger entscheiden, was der eigene Geschmack ist.
Weil das alles im digitalen Raum stattfindet, ist eben auch der Algorithmus so wichtig, was einem reingespült wird, was einem vorgesetzt wird. Wann hat es eigentlich angefangen mit dem Algorithmus, dass das so wichtig geworden ist?
Also der Algorithmus, so wie wir ihn heute kennen, als komplexes Regelwerk, das unseren Feed gestaltet, ist zuerst von Facebook eingeführt worden, im Jahr 2009. Weil vorher war alles nach Aktualität geordnet, also chronologisch, wenn unsere Freunde etwas gepostet haben. Und dann hat Facebook angefangen, Relevanz zu priorisieren. Also es hat unser Nutzerverhalten analysiert, unsere Likes, Shares und Interaktionen, um herauszufinden, was beim einzelnen Nutzer auf Resonanz stößt. Und dann hat man so wollen, uns an diese Plattform binden. Und das ist immer wichtiger geworden. Also Pinterest, Instagram und TikTok haben alle mitgezogen und ihre eigenen algorithmischen Feeds lanciert, weil es im Internet ja einen regelrechten Kampf gegeben hat um unsere Aufmerksamkeit, also bis heute. Das heisst, alles ist sehr stark auf die Relevanz fokussiert.
Was hat das konkret für Folgen gehabt, jetzt zum Beispiel bei Facebook?
Ja, man hat immer mehr Zeit auf diesen Plattformen verbracht, weil sie eben durch die sehr ausgefeilten Algorithmen unsere Aufmerksamkeit sehr gut haben können binden. Und das bedeutet aber auch, dass wir unsere Macht immer mehr den Plattformen abgegeben haben, uns zu beeinflussen. Also man hat sicher schon mal erlebt, dass man ein bisschen zu lange auf einem Katzenvideo war und es einem nur noch Katzencontent reingespült hat. Und das ist ja relativ harmlos. Aber das Gleiche passiert jetzt eben auch bei unseren Kauf- und Kulturentscheid. Also wir tun unseren Geschmack immer mehr auslagern. Jetzt auch, eben, wie ich vorher erzählt habe, bei Spotify, wo mir ein Lied vorschlägt. Oder auf Netflix, wo mir irgendwie eine True-Crime-Serie vorschlägt, weil es einfach zu oberst oben kommt und dann schaue ich es halt. Also wir sind so ein bisschen faul geworden, habe ich das Gefühl. Das Finden von unseren Vorlieben tun wir lieber auslagern. Und dann landen wir halt auch immer wieder in einer digitalen Bubble, wo uns nur noch die Inhalte angezeigt werden, wo der Algorithmus das Gefühl hat, dass sie unseren Interessen entsprechen.
Kommt dazu, man verpasst einfach auch Zeug, oder? Gerade beim Beispiel Facebook, seit dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr linear ist, sieht man vielleicht nicht mehr, was Tante Elisabeth jetzt gerade gepostet hat.
Ja, das ist viel weniger wichtig geworden, ja. Also dann sieht man dafür irgendeinen in Neuseeland, was der gerade Grossartiges gemacht hat, aber nicht mehr die eigenen Leute, die man kennt.
Schade für Tante Elisabeth.
Schade.
Kann man den Algorithmus austricksen?
Austricksen kann man ihn in dem Sinn nicht, aber man kann quasi Signal geben, also was man will sehen, was weniger. Zum Beispiel, wenn man schnell weiter scrollt bei etwas, was einem nicht so gefällt, weil der Algorithmus immer unsere Verweildauer analysieren. Und gewisse Plattformen haben auch eine Funktion «Kein Interesse». Das kann man auch anwählen. Oder bestimmte Hashtags und Begriffe blockieren. Und umgekehrt kann man natürlich dann die Inhalte liken und kommentieren, die einem gefallen. Also so kann man ungefähr seinen Algorithmus kuratieren. Und was aber bleibt, ist, dass der Algorithmus immer wieder wird versuchen, einem etwas Neues vorzuschlagen. Also ich glaube, das kann man wie nicht ganz umgehen. Aber man kann zum Beispiel den Suchverlauf löschen immer wieder oder man kann seinen Feed auch chronologisch anzeigen lassen, also so ein bisschen oldschool zurück. Zum Beispiel bei Instagram ist das möglich.
Man hat schon ein bisschen das Gefühl, man kämpft gegen etwas, wo man gar nicht wirklich eine Chance hat.
Ja, es ist relativ aussichtslos.
Du musst dir gut damit überlegen, auf was du klickst, wenn du denkst, also wenn ich jetzt das anschaue, dann habe ich nachher ein Problem, weil ich nur noch so Zeug übe.
Ja, das habe ich schon, ja. Auch wenn es mich vielleicht mal interessiert, aber wenn wir irgendwie sehr radikale Sachen vorgeschlagen werden oder ja, dann scroll ich so schnell wie möglich weiter.
Zu all dem, was du jetzt gesagt hast, zu dem Leben nach dem Algorithmus, kommt jetzt seit ein paar Jahren noch die KI hinzu. Jetzt sagt uns die Maschine nicht nur, was wir eigentlich gerne haben und was uns gefällt, sondern die Maschine produziert sie gerade selber, oder?
Genau, also es wird jetzt einfach nur ergänzt durch KI, die sehr schnell und sehr günstig Inhalt produziert. Und man hört jetzt immer öfter den Begriff AI-Slop, also auf Deutsch KI-Match, wo unsere Feeds immer mehr bestimmt mit irgendwelchen komischen Videos, mit KI-generierten Bildchen und Stimmen. Und das hat ein grosses Ausmaß angenommen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass mittlerweile 60%, also mehr als die Hälfte der Videos, wo TikTok neue Konten anzeigt, von KI generiert sind. Und auf Spotify gibt es heute auch Millionen von KI-generierten Songs. Wir haben also wirklich eine unglaubliche Anzahl von Inhalten, die unsere Feeds flutet, um unsere Aufmerksamkeit eben noch effizienter zu binden.
Und gefällt denn den Leuten das Zeug?
Ich glaube mal so, manchmal realisiert man ja auch gar nicht, dass es KI ist. Und dann bleibt man mal hängen und dann kommst du irgendwie in so einen Loop rein. Aber ich weiss nicht, ob das einem Menschen wirklich gefallen kann. Man findet es vielleicht interessant.
Der Sänger, der dir vorgeschlagen worden ist, das ist ein Mensch?
Das ist ein Mensch, ja.
Sehr gut, du hast Glück.
Ich hoffe es.
Verantwortlich für all das, was uns so momentan zustößt im Internet und in sozialen Medien, sind die Leute im Silicon Valley, kann man sagen, dort, wo die grossen KI-Firmen beheimatet sind. Und ausgerechnet dort, im Silicon Valley, gibt es aktuell eine Debatte darüber, dass Geschmack der Menschen unglaublich wichtig wird im Zeitalter der KI. Kannst du mir bitte etwas über diese Debatte erzählen? Wer hat die überhaupt angestoßen?
Genau, das ist ziemlich paradox, dass genau die KI-Unternehmer jetzt finden, dass Geschmack die wichtigste menschliche Ressource ist oder wird. Und das hat die Kritiker Shankara Man gesagt. Das ist die ehemalige Marketing-Vizepräsidentin von OpenAI, die ja den KI-Bot ChatGPT entwickelt hat. Und sie hat in einem Podcast gesagt, dass Geschmack im Zeitalter von KI zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal wird.
I think it's going to become so much more important. I think, if anything, taste is going to become a distinguishing factor in the age of AI, because there's going to be so much drivel that is generated by AI, or can be generated by AI, that power is at anyone's fingertips. To me, that is going to be a real differentiator for not only great marketers, but great companies to stand out in the field.
Und auch der Greg Brockman, das ist der Mitgründer und Präsident von OpenAI, hat auf X geschrieben: Taste is a new core skill. Also Geschmack ist eine neue Kernkompetenz.
Siehst du es auch so? Stimmt denn das?
Ich glaube schon, dass da etwas dran ist, ja.
Und warum?
Weil wir uns in Zeiten von KI, das startet jetzt ja schon mit Jobs, die gefährdet sind, müssen uns auf das besinnen, was der Mensch ausmacht und was der Mensch besser kann. Und je leistungsfähiger Maschinen und auch die ganze KI-Branche werden, desto wertvoller wird ja unsere Fähigkeit, ein eigenes Urteil zu fällen. Weil die KI kann zwar in sekundenschnelle Daten analysieren und tausende Inhalte generieren, aber es wird nie können sagen, was davon wirklich gut ist. Also das ist eine menschliche Fähigkeit, weil wir im Gegensatz zu den Maschinen können Schönheit empfinden, weil wir können fühlen und erleben. Das heisst, das Auswählen und das Kuratieren wird immer wichtiger werden.
Du hast gesagt, es ist paradox, dass diese Debatte ausgerechnet aus dem Silicon Valley angestoßen wird. Warum machen denn die das?
Weil sie etwas entwickelt haben, das gut funktioniert und wo unser Leben auch immer mehr wird bestimmen. Aber sie haben etwas Entscheidendes vergessen. Oder es ist vor einem sehr grossen Rätsel, weil sie wissen nicht, wie man kulturelle Relevanz erreicht. Also wie man zu echter Bedeutung kommt in einer Gesellschaft und wie man auch eine authentische Verbindung mit ihr schafft. Also sie können analysieren, was jetzt gerade im Trend ist, aber sie verstehen nicht, was wirklich cool ist und was die Menschen wollen und was sie verbindet. Und eins von meinen Lieblingsbeispielen sind die Tech-Unternehmen wie der Jeff Bezos und der Mark Zuckerberg, die ja noch, also jahrelang im Normalo Look, also so ein bisschen nerdy rumgelaufen sind und jetzt plötzlich versuchen, sich sehr geschmackvoll zu geben, also plötzlich Fashion-Shows besuchen und sich stylen mit, ich würde jetzt mal sagen, mäßigem Erfolg.
Das heisst, die wollen einfach cool sein?
Ja, das ist, glaube ich, schon ein Grund. Die Imagepflege, also KI-Unternehmen, die wissen nämlich, dass ihre Produkte von vielen als sehr unmenschlich, befremdlich und auch bedrohlich wahrgenommen werden. Und darum versuchen sie, ihre unmenschliche Technik ein bisschen menschlicher erscheinen zu lassen. Und der Autor und Kulturkritiker Kyle Shaker, der hat in einem sehr interessanten Essay den Vorgang als «Taste-Washing» bezeichnet. Also so ein bisschen wie Greenwashing, einfach mit Geschmack. Und tatsächlich sieht man das bei vielen KI-Unternehmen, dass sie gerade so ein bisschen eins auf kreative Hipster machen. Also im Onlineshop von OpenAI gibt es coole T-Shirts und Hoodies zu kaufen mit coolen Grafiken. Und Anthropic, wo der Chatbot Claude betreibt, hat in mehreren Städten so Pop-up-Cafés gemacht, wo es gratis Kaffee und Käppchen mit der Aufschrift «Thinking» gegeben hat. Und ironischerweise war das eine bildschirmfreie Zone, gewesen, wo man wieder mal ein Buch in die Hand nehmen oder malen.
Okay. Die Leute, die Firmen betreiben, sagen, Geschmack wird die grosse neue menschliche Kompetenz. Gleichzeitig machen sie ja alles dafür, dass es immer schwieriger wird, für Menschen Geschmack zu entwickeln. Mhm. Was glaubst du, Lisa, was passiert mit dem menschlichen Geschmack, wenn ein Großteil vom konsumierten Zeug oder ein Großteil der konsumierten Produkte einfach künstlich ist oder künstlich erzeugt worden ist?
Ich glaube, dann sind wir wirklich in einem Teufelskreis gefangen, weil künstliche Intelligenz lernt ja, das zu produzieren, was wir klicken. Und wir wiederum konsumieren das, was KI produziert. Das heisst, irgendwann wird es keine Neuheiten mehr geben und dann haben wir immer wieder den gleich wiedergeholten Einheitsbrei. Und es wird auch alles glatt bügelt. Also es ist alles ohne Ecken und Kanten. Also jeder Song oder jedes Bild hat vielleicht eine kleine Imperfektion und ist auch voneinander unterscheidbar. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann ist irgendwie alles bedeutungslos, weil wenn alles perfekt ist, dann verliert ja auch Perfektion an Wert. Und gleichzeitig wird auch Geschmack oberflächlicher, also noch oberflächlicher, als er vielleicht jetzt schon ist, weil wir keine emotionale Bindung können aufbauen zu einem künstlichen Produkt. Also würde ich jetzt mal sagen.
Und die emotionale Bindung ist aber genau das, was entscheidend ist, oder?
Genau.
Glaubst du, es wird am Schluss einfach noch eine kleine Elite von sehr reichen Menschen geben, die sich Geschmack halt noch leisten können?
Das kann gut möglich sein, weil die Elite ist eben vermögend und einflussreich. Und wenn irgendwann menschengemacht so selten ist, dann wird es vielleicht auch immer teurer. Hm. Aber ich würde jetzt sagen, grundsätzlich, dass Geschmack nicht teuer sein muss. Also man kann auch ein Buch auslehnen oder man kann gehen spazieren und sich inspirieren lassen von der Architektur. Also es gibt viele verschiedene Wege. Aber ich glaube, Geschmack wird nur noch dort stattfinden, wo er bewusst gelebt ist und wo er geschätzt wird und geschult wird. Und auch dort, wo man sich immer wieder aktiv abgrenzt von der digitalen Beeinflussung. Also es ist, man muss es wirklich als Akt von der Rebellion gesehen, wenn man sich als Unbequeme anwagt und wieder Neues sucht, damit man nicht zu passiven Sklaven von unserem Feed werden.
Geschmack ist anstrengend quasi. Ja?
Sehr anstrengend.
Du hast uns jetzt eine recht düstere Zukunft skizziert in der letzten Viertelstunde, Lisa. Was kann man denn dagegen unternehmen, dass wir überhaupt nicht zu dem Punkt kommen, wo am Schluss nur Maschinen sagen, was man gut findet und das gerade auch selber machen?
Ja, eben, wie du gesagt hast, es ist sehr anstrengend. Ich glaube, man muss viel Arbeit reinstecken, man muss rausgehen in die Welt, neugierig bleiben und auch mal aus seiner Komfortzone rauskommen. Und vielleicht liest man einfach wieder mal ein Buch, ohne den Buchdeckel angeschaut zu haben. Oder man lässt irgendwie in eine CD rein, die schon ewig bei den Eltern rumliegt. Also ich glaube, vor allem muss man sich vom Smartphone verabschieden, also nicht ganz, aber vielleicht das wieder mal bewusst weglegen und auch alle anderen Bildschirme weglegen und sich im echten Leben aussetzen. Weil die besten Sachen passieren einfach dann, wenn man zufällig an etwas hinläuft.
Danke, Lisa.
Danke, Philipp.
Hast du noch einen CD-Player?
Nein.
Der Text von Lisa Füllemann. Zu genau diesem Thema würde ich noch sehr gerne verlinken. Das ist sehr interessant. Hat auch noch eben die Links auch drin, die sie erwähnt hat. Die Folge von Apropos hat Sarah Spreit produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.